Als ich das letzte Mal bei euch gewesen bin, haben wir darüber gesprochen, dass Gott immer mit und für uns ist, egal ob wir das gerade spüren oder nicht. Und diesmal könnte man sagen, dass er alles andere als ein stummer Begleiter ist. Er spricht mit uns und das auf ganz vielfältige Weise. Und auch hier gilt, das tut er, egal ob wir das gerade hören oder nicht. Sich dies bewusst zu machen und dies besser wahrzunehmen, das ist das Anliegen dieser Predigt. Denn es ist ja schade, wenn wir Worte, die Gott an uns richten möchte, verpassen. Der Fokus liegt dabei auf einem Wort, das viele nicht kannten, den ich vorher von diesem Predigttitel erzählte. Das soll sich ändern, denn es ist ein ganz wichtiges Wort. Es heißt Rema. Nein, nicht Rheuma, wie die dachten, die mir einen Schreib- oder Sprachfehler unterstellen wollten. Unser Thema heißt Rema. Und Rema ist griechisch. Alle Deutschlehrer und Germanisten bitte ich mal, ihr Wissen über Rema ein bisschen beiseite zu schieben, weil da gibt es das auch. Hier wollen wir uns der Bedeutung nähern, die dieses Wort im biblischen Sinne meint. Es bedeutet so viel wie Wort Gottes. Jetzt denkst du vielleicht, nanu, da kenne ich doch schon ein Wort, ein griechisches, das auch Wort Gottes heißt, nämlich Logos. Ist das nicht dasselbe? Nein, es hat nicht dieselbe Bedeutung, eine recht ähnliche. Und wie das oft ist, wenn wir Worte aus anderen Sprachen in unsere übertragen, da überlappt sich halt einiges. Aber wir wollen die beiden Worte mal voneinander trennen, um besser zu verstehen, was damit gemeint ist. Vielleicht so. Logos ist das allgemeingültige und vollständige Wort Gottes, die Wahrheit. Und wie wir zu Beginn des Johannesevangeliums erfahren, Jesus selbst. In Abgrenzung dazu ist Rema das spezielle, das individuelle Wort Gottes. Gleich mal ein Beispiel kurz eingeschoben, damit wir das besser verstehen können. Ihr alle kennt die Geschichte vom reichen Jüngling, dem Jesus empfiehlt, sein ganzes Habe zu verkaufen und den Erlös den Armen zu schenken und dann derart befreit, ihm nachzufolgen. Und jetzt können wir uns fragen, ist dieses Wort allgemeingültig, so dass auch wir aufgerufen sind, unsere gesamte Habe zu verkaufen und den Erlös den Armen zu spenden und dann Jesus nachzufolgen? Ich denke nicht. Ich denke, es handelt sich hier um ein Rema. Zweite Frage, genau zu diesem Beispiel. Gilt das jetzt nur für den reichen Jüngling und für sonst niemanden? Und auch hier sage ich, ich denke nicht. Ich denke, das ist auch eine Empfehlung für einen anderen, dem einfach das Geld zu sehr im Mittelpunkt steht, der zu sehr sein Heil sozusagen ans Geld klebt. Auch für den kann dieses Wort zum Rema werden. Oft begehen Menschen den Fehler, dass sie ein Rema, das ein anderer empfangen hat, nehmen und versuchen es wie eine Formel oder ein Patentrezept für ihr eigenes Anliegen anzuwenden. Und ich denke, das ist falsch. Ein Rema kann nicht kopiert werden und zur Methode umfunktioniert werden. Und auch umgekehrt macht es keinen Sinn, also dass man jemandem anderen ein eigenes Rema überstülpen möchte. Dass das nicht immer hinhaut, haben wir eben an dem Beispiel des reichen Jünglings gesehen. In Lukas 1, Vers 37 heißt es, bei Gott ist kein Wort, und damit ist ein Rema gemeint, bei Gott ist kein Wort wirkungslos. Vielleicht steht in deiner Übersetzung auch, bei Gott ist nichts unmöglich. Dann hast du eine freiere Übersetzung, wovon sich auch später Toyota in seiner Werbung bedient hat. Aber in der Elberfelder steht es so, bei Gott ist kein Wort wirkungslos. Jesus, das Wort Gottes, hier Logos, spricht und es geschieht. Die Worte, die er sprach und durch die er Menschen heilte und befreite, das waren Remata, einzelne persönlich offenbarte Zusagen voll schöpferischer Kraft. Ein Rema ist nie isoliert, sondern es steht immer im Einklang mit dem gesamten Logos, aus dem es hervorkommt. Das wiederhole ich noch einmal, denn es ist wichtig. Ein Rema ist nie isoliert, sondern es steht immer im Zusammenhang, im Einklang mit dem gesamten Logos, aus dem es hervorkommt.
Und das ist wichtig, weil damit hat man nämlich gleich ein Prüfkriterium zur Hand, ob der Eindruck, den man da gerade hat, ob das wirklich ein Rema, also wirklich ein Wort Gottes ist und von ihm kommt. Wenn es irgendwie unbiblisch ist oder wenn es Grundwahrheiten widerspricht, ja, dann wird sozusagen deutlich, dass es offenbar nicht von Gott kommt und dann ist berechtigter Anlass zur Skepsis. Hinter mir steht ja immer noch, bei Gott ist kein Wort wirkungslos. Und wahrscheinlich seid ihr irritiert, wenn ich jetzt das Wort Abracadabra in den Mund nehme, denn das kennen wir eigentlich ja nur von irgendwelchen Zauberern. Aber das Wort kommt aus dem Aramäischen und heißt nichts anderes als sprich und es geschieht. Man könnte also auch sagen, es kommt aus dem Göttlichen, denn schau dir den Schöpfungsbericht an. Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Er spricht und es geschieht. Und Jesus sagt zu dem Gelähmten, sei geheilt und er kann wieder laufen. Was für eine Kraft. Und es ist eine Kraft, an der wir Anteil haben können. Apropos Schöpfung, ist dir schon einmal aufgefallen, dass Gott die meisten Dinge mit seinem Wort ins Leben gerufen hat? Die Meere, das Land, die Berge, den Himmel, die Sterne, die Pflanzen, die Tiere und. Alles Wortgeschöpfe. Aber beim Menschen, da hat er persönlich Hand angelegt. Er hat sich nicht gescheut, sich für uns seine Hände schmutzig zu machen und später am Kreuz sogar blutig. Was für eine Ehre. Nachdem wir geklärt haben, was ein Rema ist, steht nun eine Frage im Mittelpunkt. Wie bekomme ich eigentlich ein solches Rema? Eine erste Antwort, du empfängst es, indem du Gemeinschaft mit dem Logos, also mit dem Wort Gottes hast. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, diese Antwort, denn nun stellt sich die Frage, ja, wie habe ich denn Gemeinschaft mit dem Logos? Ich denke, das sind die Klassiker. Beten, Bibel lesen, Andacht machen, einer Gemeinde angehören, sich dort aktiv einbringen, Kontakt und Austausch mit Glaubensgeschwistern, Hauskreis und nicht zuletzt die Beziehung zu Gott, Jesus in das eigene Leben einladen und den Heiligen Geist wirken lassen, Impulse wahrnehmen. Und diese Dinge, die wollen wir uns gleich ein wenig näher anschauen, teilweise ganz kurz, teilweise etwas ausführlicher. Und wichtig dabei ist, alles, was ich sage, das beschreibt keinen Automatismus, so nach dem Motto, wenn ich das und das tue und schwuppdiwupp, dann kriege ich ein Rema. Sondern es geht darum, Förderliches und Verhinderndes zu identifizieren, weil wenn das gelingt, dann kannst du dich entscheiden, das Förderliche ja häufiger zu machen und das Hindernde vielleicht sein zu lassen und so dein nächstes Rema nicht zu verpassen. Auf jeden Fall wünsche ich dir, dass mindestens ein Satz in dieser Predigt für dich ist, der dein Herz wärmt, der dir die Nähe Gottes bewusst macht und auch seine gute Absicht mit dir. Dich motiviert und aktiviert. Und vielleicht fangen wir auch gleich damit an. Dass du heute hierher gekommen bist, das ist auf jeden Fall schon mal förderlich. Also schön, dass du da bist. In so einem Gottesdienst stecken nämlich jede Menge Impulse drin. Und nicht alle sind für dich. Manche, die prallen einfach so an dir ab und das ist auch gar nicht schlimm. Andere gehen dafür unter die Haut und treffen dich, wie eben beschrieben. Für mich ist es auch immer wieder erstaunlich zu entdecken, was alles in so einer Predigt stecken kann. Am Ausgang oder im Nachhinein komme ich mit manchen ins Gespräch und ja, da kriege ich auch einiges an Feedback. Und manches betrifft dann die Kernaussage der Predigt, das ist nicht so verwunderlich, aber sehr oft, viel häufiger als erwartet, betrifft es irgendeine kleine Randbemerkung. Und manchmal frage ich mich, wie ist diese Randbemerkung eigentlich in diese Predigt gekommen? Doch dann wird genau dieser unscheinbare Satz zum Rema für irgendeinen. Das liebe ich sehr und so ist es hoffentlich auch heute, dass Gott dich mit mindestens so einem Satz beschenkt. Förderlich ist auch, dass du dir schon vor dem Gottesdienst bewusst machst, warum du eigentlich hierher gehst. Einfach nur aus Gewohnheit? Das ist nicht das schlimmste oder nicht das schlechteste Motiv. Denn auch von Jesus hieß es, dass er am Sabbat nach seiner Gewohnheit in die Synagoge ging. Aber es gibt noch bessere Motive. Um Gott zu loben, ihn zu verehren, zu verherrlichen, um zu bezeugen, dass Gottes Wort auch in der heutigen Zeit noch wirkt, aus Interesse daran, Gottes Wort zu hören, um andere zu stärken, ihnen nahe zu sein, ihnen zu helfen, das Wort Gottes zu verstehen und selbst gestärkt zu werden, um die Beziehung mit Jesus Christus auszuleben, um Jesus zu begegnen. Dazu ist es in jedem Fall notwendig, offen zu sein. Dazu ist es vielleicht auch notwendig, dass ich Gott, bevor ich in den Gottesdienst gehe, einlade und sage: Herr, bitte sprich mich an. Gib, dass es wenigstens einen Satz gibt, den ich mitnehme. Einen Satz, der mich in der nächsten Woche begleitet. Einen Satz, der mich von dir, Jesus Christus, begeistert. Einen Satz, der mich durch den Alltag trägt. Das ist Segen, und diesen Segen möchte Gott in jedem Gottesdienst an jeden Besucher weitergeben, auch heute. In Matthäus 11, Vers 15 steht: Wer Ohren hat, der höre. Wusstest du, dass Menschen nicht nur natürliche Ohren haben, sondern auch geistliche? Weißt du, was der Unterschied ist zwischen natürlichen und geistlichen Ohren? Es gibt einen Unterschied. Bei natürlichen Ohren, da musst du hören. Du hast gar keine Wahl. Machen wir mal einen Test. Versuch jetzt mal die nächsten 3 Sekunden, mich nicht zu hören. 1, 2, 3, hörst du mich? Siehst du, hat schon mal nicht geklappt. Du müsstest dir schon was in die Ohren stopfen, um mich nicht zu hören. Bei geistlichen Ohren ist das anders. Bei geistlichen Ohren wird der Mensch aufgefordert: Wer Ohren hat, der höre. Das ist etwas Aktives. Es ist etwas, wofür ich mich entscheide. Es ist etwas, das ich bewusst will. Es ist etwas, wofür ich mich öffne. Und sich zu öffnen, ist immer sehr, sehr förderlich. Betrachten wir dies kurz bezogen auf das Gebet. Ohne Frage ist ein Gebet eine sehr gute Gelegenheit, ein Rema zu bekommen. Aber betest du ungefähr so: Bitte, lieber Gott, danke, lieber Gott, und mach noch dies und das, und schwupp, Amen, fertig, du gehst in den Alltag und alles liegt sozusagen hinter dir? Machst du das so? Ja, wie soll Gott denn dann antworten? Nur indem er tut, was du ihm aufgetragen hast: Na, vielen Dank. Vielleicht will er dir ja gerade etwas sagen, ein Rema geben, aber wie soll das gehen, wenn nur du redest und keine Zeit bleibt zu hören? Also halte doch mal im Gebet inne und hör hin, was Gott dir zu sagen hat. Darf ich an der Stelle mal fragen, wer von euch schon mal Gott auditiv, also über das Ohr, gehört hat? Ihr braucht euch nicht zu melden, mehr passiert mit euch nicht. Wer hat das schon erlebt? Ja, ihr seid ja ungefähr in dem Schnitt. Ich habe jetzt 1 bis 2 Hände gesehen, und ich habe von jemandem, der diese Frage sehr oft in sehr unterschiedlichen Konfessionen fragt, stellt, habe ich gehört, dass es von 100 immer 1 bis 2 sind. Es ist also nicht der Normalfall. Warum Gott das nur so selten macht und auch nur mit wenigen, das kann ich euch nicht sagen. Aber auf jeden Fall gilt dieselbe Botschaft wie beim letzten Mal: Dir fehlt nichts, wenn du das nicht erlebst. Es ist nicht das ultimative Erlebnis und die Auszeichnung für dein Christsein. Für dich gibt es noch unzählige Arten, andere Arten, ein Rema zu empfangen. Kommen wir zum Bibellesen. Das hat viele Facetten. Zunächst einmal ist die Bibel natürlich eine tolle Quelle, in der du viele Impulse finden kannst. Und vielleicht geht es dir ja manchmal so: Du liest eine Stelle zum x-ten Mal und plötzlich geht dir ein besonderer Sinn darin auf. Irgendwas, was du vorher irgendwie immer überlesen hast. Das ist ein Rema in Reinkultur. Aber es gibt auch Hinderliches. Beispielsweise haben wir die Neigung, uns gern unsere Lieblingstexte herauszupicken. Dabei ist die Hauptregel, dass sich die Bibel nicht so zerflettern lässt, sondern im Zusammenhang gelesen werden muss, um sie richtig zu verstehen, und dass man die Bibel mit der Bibel auslegt. Ein Rema kann auch mal eine vordergründig unangenehme Wahrheit sein. Wenn wir nur unsere Lieblingstexte lesen, gehen wir daran vorbei. Die Bibel ist objektiv. Unsere Erkenntnis von der Bibel ist jedoch nie objektiv. Deshalb ist es ganz gut, ein bisschen demütig damit umzugehen. Ob du das Wort Hermeneutik kennst oder nicht, du betreibst es quasi jeden Tag. Denn immer wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, wenn du damit in Berührung kommst, dann tust du das. In welcher Form auch immer, dann hast du nämlich 3 Schubladen. Und das, was du da gerade liest oder hörst, das gibst du in eine dieser 3 Schubladen hinein. Und ich nenne euch mal diese drei Schubladen. Da ist die Schachtel Nummer 1. Da tust du alles hinein, wo du sagst, dieser Text, diese Passage, dieser Vers, der ist für alle Menschen und zu jeder Zeit gültig. Zum Beispiel Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das gilt immer für alle, in jeder Kultur, in jeder Zeit. Schachtel Nummer 1. Aber beim Bibellesen hast du immer noch eine zweite Schachtel. Und Schachtel 2 besagt, dieser Text oder diese Passage, die ich gerade gelesen habe, die ist heute für niemanden mehr gültig. Das machst du andauernd, vielleicht erschreckst du dich gerade, aber es ist so. Du gibst sogar ziemlich viel in diese Schachtel hinein. Zum Beispiel, damit ihr wisst, was ich meine, ich könnte euch hunderte davon geben, in Lukas 5, Vers 4 sagt Jesus zu Simon Petrus, fahr hinaus, und das ist ein Gebot, Imperativ, und lass die Netze zum Fang herab. Frage, warum sitzt du hier und bist jetzt nicht am See Genezareth und ja, fährst hinaus und lässt deine Netze raus? Du bist ein unbiblischer und ungehorsamer Christ. Es steht doch eindeutig in der Bibel, was du tun sollst, aber du tust es nicht. Und weißt du warum? Diesen Text gibst du automatisch in Schachtel Nummer 2. Und es wäre super, wenn es nur diese beiden Schachteln geben würde. Aber es gibt noch eine dritte und die macht es schwierig. Schachtel Nummer 3 sagt nämlich, dieser Text oder diese Passage der Bibel, die enthält ein Prinzip, das für alle Menschen zu allen Zeiten gilt. Aber so wie man es anwendet, das entscheidet sich je nach Kultur, nach Zeit und nach Mensch. Das heißt, die Prinzipien, die stehen fest und die sind für alle gültig. Aber die Anwendung dieser Prinzipien, die ist abhängig von der Kultur und der Zeitepoche, in der du lebst. Nur ein Beispiel, damit ihr wisst, was ich meine. 1. Thessalonicher 5, Vers 26. Da steht ein Gebot. Paulus sagt, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Und so ein heiliger Kuss, das ist übrigens auf den Mund. Interessanterweise habe ich heute euch ein bisschen beobachtet, wie ihr hier so hereingekommen seid. Und ich muss euch sagen, ich habe ein paar gesehen, die haben sich nett begrüßt und manche haben sich umarmt. Aber niemand hat auf das gehört, was hier gesagt wird. Ich habe keine zwei Männer gesehen, die sich auf den Mund geküsst hätten. Ich muss euch sagen, ihr seid ganz schön unbiblisch. Das steht hier, sogar im Neuen Testament. Also kommt mir nicht damit, Altes Testament irgendwie überholt. Es steht im Neuen Testament und du hältst dich nicht daran. Aber wisst ihr was? Könnt euch entspannen, das tut ihr in Schachtel 3. Denn ihr sagt, der Gruß, der gilt noch. Wir laufen nicht achtlos aneinander vorbei, aber der Kuss, der ist kulturell. Und darum Schachtel Nummer 3. Das Prinzip steht, aber die Art und Weise, wie man es tut, die ist heute völlig anders als damals. Von einem überkonfessionellen Prediger weiß ich, dass er viel herumkommt. Das war derselbe, den ich vorhin schon erwähnte und auch von dem ich schon einiges in meine Predigten eingebaut habe. Also der predigt in ganz unterschiedlichen Gemeinden unterschiedlicher Konfessionen. Beispielsweise ist er am Vormittag in einer sehr orthodoxen Gemeinde und da hat er nur eine Vorgabe. Die Predigt darf nicht kürzer sein als 60 Minuten. Keine Angst, ihr kommt hier bei etwa der Hälfte davon. Und er kommt rein und stellt fest, vorne, da stehen nur Männer, keine einzige Frau darunter. Der Beter ist ein Mann, ein Lied wird vorgetragen von einem Mann. Der Kirchenvorstand besteht nur aus Männern. Die Frauen, die sitzen weiter hinten und tragen Kopftücher, die meisten Röcke. Und dann fragt er den Gemeindeleiter, sag mal, warum macht ihr das so? Und der Gemeindeleiter ist irritiert und fragt, ja, liest du denn nicht die Bibel? Schlag mal auf, 1. Korinther 11, Vers 5. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder predigt, die entehrt ihr Haupt. Siehst du, hier steht, dass die Frau ein Kopftuch hat. Ja, aber da steht doch auch, dass die Frau predigt, sagt der Gemeindeleiter. Ja, das gilt nicht mehr heute. Und am selben Tag, am Nachmittag, da predigt er in einer jungen, freien, etwas charismatischen Gemeinde und hört schon von einem Kilometer Entfernung, wo diese liegt. Da ist es bunt und laut und die Frauen, die predigen auch und die beten und die singen. Und der Kirchenvorstand besteht zur Hälfte aus Männern und zur Hälfte aus Frauen und Kopftücher gibt es dort gar nicht. Und dann geht er wieder zu dem Gemeindevorsteher und fragt, warum macht ihr das so? Und der ist wieder irritiert und sagt, ja, kennst du nicht die Bibel? Schlag mal auf und nennt den gleichen Vers wieder, 1. Korinther 11, Vers 5, und sagt, da steht, dass die Frauen predigen und beten. Ja, aber da steht doch auch, dass sie ein Kopftuch hat, sagt er. Ja, das ist nicht mehr für heute. Seht ihr, da haben wir das Problem. Weißt du, wie du die Bibel auslegst? Niemals objektiv, sondern immer so, wie du es gewohnt bist und wie du aufgewachsen bist. Dabei ist die Bibel eigentlich recht einfach zu verstehen, nämlich genauso wie jede Kommunikation. Wenn ich zum Beispiel mit Christina spreche, dann muss ich, um sie zu verstehen, herausfinden, was meint sie eigentlich. Sonst verstehe ich sie nicht. Ich darf nicht interpretieren, so nach dem Motto, was hätte ich denn gerne, was sie meinen könnte, was sie da gerade sagt, sondern ja, ich muss hinhören. Was sagt sie eigentlich? Und dann ist es auch in der Regel recht einfach. Dazu ein konkretes Beispiel. Nehmen wir mal an, meine Tochter wäre noch nicht erwachsen, sondern noch ein Teenie. Und nun geht sie mit einem Jungen abends in ein Café auf eine Cola. Und ich sage, okay, aber du musst um 11 Uhr wieder daheim sein. Wie würde sie das interpretieren, dieses du musst um 11 Uhr wieder daheim sein? Das ist doch schon klar und eindeutig, oder? Was ich jetzt schildere, das käme zwar nicht vor, ist ja meine Tochter, aber stellen wir uns mal vor, es ist 22.45 Uhr und die beiden sitzen immer noch da beieinander und vergnügen sich und sie haben gerade gar keine Lust, jetzt aufzubrechen und nach Hause zu müssen. Also bekommen sie ein Problem mit dem, was ich gesagt habe. Und was machen sie dann? Ja, sie beginnen zu interpretieren. Und das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Sie sagen vielleicht, was hat er wohl wirklich gemeint, als er sagte, du musst vor 11 Uhr daheim sein, also Betonung auf du. Hat er das tatsächlich auf mich persönlich bezogen? Oder redet er so von Menschen im Allgemeinen? Hat er vielleicht gemeint, als allgemeine Regel gilt, dass man so um 11 Uhr wieder daheim sein sollte? Oder hat er nur eine allgemeine Beobachtung in Worte gefasst? Normalerweise ist man um 11 Uhr zu Hause. Er hat sich nicht sehr klar ausgedrückt, oder? Was meinst du? Und was hat er wohl gemeint, als er sagte, du musst vor 11 Uhr daheim sein? Ein liebevoller Vater wäre doch nicht so unerbittlich und unflexibel, oder? Er hat es wahrscheinlich als Vorschlag gemeint. Ich weiß ja, dass er mich liebt und dann will er ja bestimmt, dass es mir gut geht und mir geht es doch jetzt hier gut. Und wenn ich gerade viel Spaß habe und den habe ich hier, dann will er doch bestimmt nicht, dass ich dem Abend schon ein so frühes Ende setze. Und was hat er wohl gemeint, als er sagte, du musst vor 11 Uhr daheim sein? Meint er das wörtlich? Außerdem hat er nicht klar gesagt, ob er 11 Uhr abends oder 11 Uhr morgens meint. Er hat auch nicht deutlich gesagt, ob er die mitteleuropäische oder die pazifische Zeit meint. Schließlich ist es in Honolulu erst 3:45. Und überhaupt, wenn man die Sache recht betrachtet, ist es doch immer vor 11 Uhr. Egal wie viel Uhr es ist immer vor der nächsten 11. Und was hat er wohl gemeint, als er sagte, du musst vor 11 Uhr daheim sein? Er hat nicht klar gesagt, wessen Heim er eigentlich meint. Deins oder meins, das könnte ja überall sein. Vielleicht hat er ja bildlich gesprochen. Denk nur an das alte Sprichwort, mein Heim ist, wo mein Herz ist. Und mein Herz ist hier mit dir, also bin ich doch schon zu Hause. Mit all diesen Unklarheiten können wir wirklich nicht sicher sein, was er überhaupt sagen wollte. Und wenn er sich schon nicht klar ausdrücken kann, dann kann er uns auch nicht dafür verantwortlich machen, wenn wir mal was falsch verstehen. Ja, man schmunzelt darüber. Aber wisst ihr, genau das ist es, was wir mit dem Wort Gottes so oft machen. Dabei spricht Gott recht klar. Ich gebe zu, dass einige Dinge, vor allen Dingen Nebensächlichkeiten, manchmal ja schwer zu verstehen sind. Aber da, wo es um die klaren Aussagen der Schrift geht, brauchen wir nur hinzuhören und wir werden sie sonnenklar verstehen. Und wenn du trotzdem mal unsicher bist, dann nimm doch einfach jemanden hinzu. Unser Bibelgespräch ist dafür eine prima Einrichtung. Gemeinde ist auch deshalb so prima, weil wir uns nicht untereinander ausgesucht haben, denn sonst würden wir uns vielleicht nur mit denen umgeben, die eh unserer Meinung sind. Und das bringt uns bekanntlich nicht weiter. Impulse entstehen insbesondere durch unterschiedliche Sichten. Und Impulse darf man auch weitergeben an Freunde, an Nachbarn und viele mehr. Jesus hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Er hat nicht gesagt, ihr werdet meine Theologen sein. Du musst kein Theologe sein, um von Jesus zu reden. Du darfst ein Zeuge sein. Und wenn ein Zeuge vor Gericht etwas aussagt, dann gilt das was. Wisst ihr, was ein Zeuge sagt? Er berichtet davon, was er gesehen, erlebt und gehört hat. Und genau das dürfen wir auch tun. Wir dürfen Menschen erzählen, was wir mit Gott erlebt, gesehen und gehört haben. Und vielleicht schenkt dir Gott ein Wort für einen Freund. Was für eine schöne Aufgabe, dies weiterzugeben. Und vielleicht schenkt Gott auch ein Wort einem Freund für dich, also umgekehrt. Und auch dort lohnt es sich, genau hinzuhören und es wieder biblisch zu prüfen. Das ist immer ganz wichtig, denn mitunter wird damit Schindluder getrieben. Denn wenn der Kerl, der dir schon monatelang hinterherläuft und bei dir nicht auf viel Gegenliebe stößt, plötzlich sagt, Gott hat mir gezeigt, dass du meine Frau werden sollst, dann solltest du das nicht unbedingt für bare Münze nehmen. Ist es aber ein wirkliches Rema, das im Einklang steht, dann bist du beschenkt. Und der Überbringer ist quasi ein Engel, der sich zum Boten für Gottes Wort gemacht hat. Hattest du schon mal eine Begegnung mit einem solchen Engel? Zum Abschluss wollen wir uns eine solche Begegnung angucken, eine Begegnung mit einem Engel. Und wir finden sie im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums im Vers 28 und 29. Ihr kennt die Geschichte gut, da kommt ein Engel zu Maria und spricht, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du gesegnet unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Der Zeit wegen lesen wir jetzt nicht den gesamten Abschnitt. Ich denke, ihr kennt ihn gut und wenn nicht, dann lest ihn einfach mal nach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch diese Begebenheit vor Augen führt, aber ich finde, dass Maria hier sehr souverän mit dieser Situation umgeht. Sie wirkt sehr vorbereitet. Maria wirkt auch sehr bibelkundig und das ist überraschend, denn Mädchen wurden damals nicht in der Tora unterrichtet, so wie die Jungs. Und offensichtlich war Maria aber sehr bibelkundig. Und das Loblied der Maria, das ist beispielsweise vollgepackt mit Zitaten aus dem Alten Testament und vieles lehnt sich da an Hannas Lobgesang aus 1. Samuel an. Offenbar hat sich also Maria schon viel mit Gottes Wort beschäftigt. Und in Lukas 2, Vers 19 steht, nachdem Maria viele auch prophetische Worte gehört hat, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Worte Gottes im Herzen behalten und sie dort bewegen, hin und her bewegen, die Worte Gottes. Und aus dem, was Bibelwissen war, wird dadurch ein Wort Gottes an mich. Das Wort an sich wird ein Wort an mich, indem ich es bewege in meinem Herzen, indem ich es verinnerliche. Und genau das hat Maria gemacht, uns zum Vorbild. Und Maria hatte einen guten Umgang mit dem Wort Gottes. Was nämlich noch auffällt, Maria hat vielleicht die entspannteste Engelsbegegnung, von der uns die Bibel berichtet. Zacharias zum Beispiel, also der Vater von Johannes dem Täufer, der erschrickt fast zu Tode und denkt, hilf, ich muss sterben. Von Maria heißt es aber nur in Vers 29, als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Also erschrecken tut sie schon, aber nicht über die Erscheinung des Engels, sondern darüber, was das für ein Gruß sei. Ja, was ist denn das für ein Gruß? Warum erschrickt sie darüber? Ja, vermutlich, weil sie eine Parallele erkannt, wo ich zugeben muss, die hätte ich jetzt nicht so schnell parat gehabt. Da kannte sie sich offenbar besser aus. Nämlich eine Parallele zu einem Text, den wir in Richter 5, Vers 24 finden. Im Siegeslied Deborahs, da heißt es, gesegnet sei Jael vor allen Frauen, die Frau Hebers des Keniters, gesegnet sei sie vor allen Frauen im Zelt. Und Maria kennt die Bibel so gut, dass ihr diese Stelle einfällt und das zu Recht. Wie gesagt, ich muss zugeben, dass ich sie nicht parat gehabt habe. Und die Frage, die sie stellt, ist ja, was hat denn Maria jetzt mit dieser Jael gemeinsam? Wo ist da die Parallele? Die findet man, wenn man sich mit diesem Siegeslied und dem Hintergrund dazu beschäftigt. Ein feindlicher Herrscher hatte sich damals in Jaels Zelt versteckt und ist dort auf grausame Weise von Jael hingerichtet worden. Davon berichtet uns Richter 5, Vers 26. Da steht, sie streckte ihre Hand aus nach dem Pflock, ihre Rechte nach dem Arbeitshammer, sie schlug Sisera, so hieß dieser feindliche Herrscher, mit dem Hammer zerschmetterte sein Haupt, sie zermalmte und durchbohrte seine Schläfe. Also sicherlich nicht einer der Lieblingsverse, die wir aus der Bibel picken. Und das hat Maria in dem Gruß des Engels erkannt. Und es stellt sich immer noch die Frage, was hat diese grausame Szene mit Maria zu tun? Und das finden wir sehr weit vorne in der Bibel, direkt nach dem Sündenfall, wo es in 1. Mose 3, Vers 15 heißt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und Jesu Ferse wurde am Kreuz zerstochen. Dies ist die Erfüllung dieses Teils der Prophetie. Und Maria erkennt, dass Jael ein prophetisches Bild dafür ist, dass Jesus Christus, Marias Sohn, den feindlichen Herrscher, hier also Satan, besiegen wird. Und Gott wählt Maria aus und durch sie kommt dieser Pflock in diese Welt, der den feindlichen Herrscher besiegen hat oder aus unserer Perspektive schon besiegt, also besiegen wird oder aus unserer Perspektive besiegt hat. Man geht davon aus, dass Maria noch eine Teenagerin gewesen ist und sie kennt sich so gut aus. Wenn wir jetzt noch die Geschichte des 12-jährigen Jesus im Tempel lesen würden, der dort auch mit seiner Bibelkenntnis verblüffte, ja, dann würden wir sagen, ja, ganz die Mutter und natürlich auch ganz der Vater. Durch Maria kam Gott zu den Menschen. Und ich möchte auch, dass Gott durch mich zu Menschen kommt. Und das hat auch was mit Vorbereitung zu tun, mit einem vorbereiteten Herzen. Und so fragen wir uns am Ende dieser Predigt, hast du eigentlich eine Ahnung, welche Absicht Gott mit deinem Leben verfolgt, zu welchen Menschen er durch dich kommen möchte, dass sein Wort durch dich weitergegeben wird? Gott sucht immer wieder Marias, die sagen, wie komme ich zu den Menschen? Wie kann ich ein Kanal für dein Wort sein, Herr? Wie höre ich auf, die Menschen um mich herum einfach nur zu übersehen? Berühre mein Herz, berühre meine Augen, Jesus. Du willst zu den Menschen, du wolltest es damals schon. Und Maria hat damals gesagt, ich bin dabei, nutze mich. Und auch ich möchte sagen, ich bin dabei. Sende mich zu den Menschen. Ich bin bereit, dafür Nachteile in Kauf zu nehmen, aber ich will diesen Weg mit dir gehen. Das ist meine Perspektive. Das ist, du bist Leben, Jesus. Amen.